Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Tatsächlich, ich möchte über die Gnade Gottes heute Morgen predigen, mit euch gemeinsam drüber nachdenken. Und wenn du dich jetzt entspannt und erwartungsfrei zurücklehnst und denkst, ja, Gnade Gottes kenne ich schon, dann wird es mir genauso gehen. Gnade Gottes, das ist ja kein kompliziertes, kein hochtheologisches Thema. Und das kriegt man von Anfang an, wenn man zum Gottesdienst geht, mit Christen in Berührung kommt. Irgendwie wird man damit konfrontiert. So ging es mir auch. Aber ich stehe heute hier, ein Stück weit verändert und mit einem anderen, mit einem neuen Blick auf die Gnade Gottes. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Reise und habe ein Anliegen. Das wird keine klassische Predigt nach drei Punkte sein und so weiter. Das ist so ein Mix an Gedanken. Ich hoffe, dass ihr der Struktur folgen könnt. Ich will euch einfach, wirklich einfach mitnehmen. Ich kenne die theologischen Richtigkeiten, was Gnade angeht, und die wirst du auch kennen. Ich bin von klein auf in den Gottesdienst gezogen worden mit meinen Eltern, ob ich wollte oder nicht. Bin das Kinderstundenprogramm durchlaufen. Ich wusste, dass Gott mich liebt und dass Gott ein gnädiger Gott ist. Und dass das der entscheidende Unterschied ist zwischen dem Gott der Bibel und anderen Religionen, die wir finden. Gott ist gnädig. Ich wusste, dass Gott mein Fehlverhalten vergibt. Und als 16-Jährige damals habe ich mich für diesen Glauben an Gott entschieden. Durfte manches in der Gemeinde ausprobieren, bin da manche Dinge reingewachsen. Und irgendwann, würde ich jetzt sagen, habe ich mich an die Gnade Gottes gewöhnt. Sie war so ganz selbstverständlich, aber leider auch oberflächlich, wenn ich jetzt zurückschaue. Ich wusste, dass ich eigentlich von der Gnade Gottes abhängig bin. Und dieses eigentlich ist ganz groß. Dass wir theoretisch wissen, die Gnade Gottes, ja, das ist das Fundament unseres Lebens, das ist das Fundament unseres Glaubens. Aber wie fühlt sich das an, wirklich von dieser Gnade Gottes abhängig zu sein? Ist doch so. Wir haben vieles, wenn wir wollen, selbst im Griff. Wenn wir manche Dinge richtig machen, dann passiert auch etwas. Wie ist das wirklich, aus der Gnade zu leben? Diese Frage möchte ich dir heute mitgeben. Und das ist bei mir so ein Rückblick auf die letzten 2 Jahre. Einige kennen das stückweise schon, weil sie Kollegen sind. Ich habe das hier und da punktuell erwähnt. Will das nochmal zusammenfassend auf den Punkt bringen. Und möchte über die fruchtbare Gnade Gottes nachdenken. Nicht furchtbare, sondern über die fruchtbare Gnade Gottes. Diese beiden Worte in dieser Kombination, sie sind mir im Fazit unten, ja, würde ich sagen, als Summe übrig geblieben. Gnade, die nicht beliebig ist, keine billige Gnade, aber eben auch nicht Gesetzlichkeit, sondern fruchtbare Gnade. Gnade, die Auswirkungen hat. Ich wünsche mir für heute nicht, dass du noch mehr richtige Antworten hast, sondern ich sage vorweg, ich wünsche mir, dass du eine neue Sehnsucht bekommst. Eine neue Sehnsucht aus dieser Gnade heraus, wirklich aus dieser Gnade heraus zu leben. Nicht als Ergänzung zu dem, was wir sonst so drauf haben. Und wir haben einiges drauf. Brauchst nur ein paar Jahre, ein paar Dinge richtig einfach lernen. Also, sondern wirklich aus der Gnade zu leben, Tag für Tag, im Alltag, bei all den banalen, normalen Dingen, aber eben auch in den großen Phasen oder in entscheidenden Phasen unseres Lebens. Ich möchte kurz einen Einblick geben in das, warum ich hier heute stehe. Vor etwa 2,5 Jahren habe ich im Lifeline-Leitungsteam gesagt, wo ich Mitglied war, gesagt, hey, ich möchte gerne über ein Thema predigen, nämlich über das Vaterherz Gottes. Ich habe das erste Mal gesagt, ich will predigen. Kommt immer doof, wenn man sich als Prediger irgendwo reindrängt. Eigentlich mochte ich das nicht, aber hier hatte ich den Eindruck, hier darf ich das sagen, hier darf ich das wünschen. Die anderen haben mir da auch vertraut und wir haben es mal so auf den Plan geschrieben. Das wäre dann im März gewesen, eine Predigt über das Vaterherz Gottes. Das ist so ein bisschen mein Lebensthema auch, seitdem ich selbst Papa bin. Ja, und dann kam der Februar und meine Stärken, die ich schon hier und da spürte, wurden stärker. Und Fakt war dann, ich hatte einen Bandscheibenvorfall mit starken Ausstrahlungen ins Bein, mit Lähmungserscheinungen. Ich habe den linken Fuß nicht mehr so halten können, der fiel immer runter. Und die Schmerzen wurden dann so stark, dass ich ein paar Nächte nicht schlafen konnte, gar nicht schlafen konnte. Und wenn du jemanden quälen willst, dann musst du ihm wirklich den Schlaf rauben, dann wirst du zu allem fähig. Dann wirst du ein Tier. Eine Nacht geht noch, aber so 3-4 Nächte. Und ich hatte echt Angst vor der Nacht, weil die Nächte waren das Schlimmste. Am Tag hat man sich irgendwie ablenken können und mir ging es nicht gut. Ich hatte echt eine Not, habe alles Mögliche versucht, Therapeuten in Anspruch genommen, um diesen Schmerz wegzukriegen. Hat nichts geholfen und dann fiel mir ein, stimmt, du kannst ja noch beten, kannst ja auch für dich beten lassen. Und wir haben die Ältesten der Gemeinde gerufen, sie haben für uns gebetet, für mich gebetet. Und in der Nacht habe ich den Krankenwagen gerufen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte. Aber während dem Beten war es schon so, dass meine Frau und auch einer der anderen Ältesten, dass sie den Eindruck hatten, Viktor, es geht um mehr als um deinen Schmerz. Es geht um mehr. Einfach nur als Aussage, sie haben es nicht gesagt oder nur so, es kam bei mir nicht an in dem Moment, war einfach, es war Mist. Es war wirklich, ich habe mich elendig gefühlt. Und dann bist du da im Krankenhaus und fragst dich, okay, wohin geht die Reise? Die wollten mich operieren, auf Rat, andere habe ich es noch nicht machen lassen, sondern es manuell versucht mit Therapie, kam dann in die Reha für 5 Wochen. Und das war eine echt schwere Zeit. Wenn du dann mit älteren älteren Leuten dort da im Park spazieren gehst und deine Übung machst oder im Schwimmbecken, das ist nicht lustig. Das ist echt deprimierend. Und ich bin nicht mehr der Jüngste, das weiß ich mit 40, aber trotzdem noch nicht so alt, dass ich Mühe habe, mich fortzubewegen. Es ging mir nicht gut. Es ging mir wirklich nicht gut. Ich habe kaum gebetet in der Zeit, sage ich ganz ehrlich, ich habe kaum die Bibel gelesen. Ich weiß nicht warum, ich war in der Zeit bei meinem geistlichen Vater, den ich habe, und zwischendurch habe ich ihn da besucht und er sagte, Viktor, verkürz nicht den Weg, halt das aus. Das war sein einziger Rat, den er mir gegeben hat. Verkürz nicht den Weg, halt das aus. Schau, was Gott dir wirklich sagen möchte. Ein paar andere Details noch. Nach der Reha kam ich bei uns zu Hause in die Baustelle. Wir mussten umziehen, deswegen musste ich renovieren. Da ging gar kein Weg dran vorbei. 3 Monate, es war so ein enges Zeitfenster und ich wollte fertig werden, weil nach der Renovierung war Sola und ich wusste, wenn ich bis zum Sola nicht fertig werde und nach dem Sola wieder einsteige, dann bricht es mir das Genick. Das halte ich nicht aus. Und deswegen war der Druck riesengroß und meine Möglichkeiten total klein. Aber Gott sei Dank sind wir fertig geworden. Aufgrund Hilfe von Freunden sind wir vorm Sola fertig geworden. Aber ich war wirklich alle. Ich stand dann vor den Mitarbeitern, als es dann losging, und musste ihnen bekennen, Leute, ich habe gar nichts. Ich habe nichts an Kraft, an Freude. Ich stehe jetzt hier und will meiner Verantwortung gerecht werden, aber ich kann nichts geben. Ich kann nicht vorweggehen. Und in dem Jahr hatten wir das Thema Wikinger stark und mächtig. Ich weiß, wie ich gepredigt hätte, wenn ich nicht in diesem Loch wäre. Und so stand ich dort wirklich leer und alle wie nie bei diesem herausfordernden Thema, wo es um die Stärke, um Kraft und um Macht geht, die Gott uns geben möchte. Ich habe gepredigt, aber anders. Ich schwimme jetzt ein bisschen. Es war nämlich so, also das Sola selbst war nachher ein pures, tolles Segenserlebnis. Ich hatte keine Nacht mit Schmerzen, konnte wirklich gut schlafen. Das Sola war von den einzelnen Elementen, das gibt ja ganz viele Elemente, die dort mit reinfließen in der Geschichte, es war einfach rund bis zum Wetter, es war, ich würde sagen, perfekt. Das war so, wo Gott mir sagt, Viktor, ich kann, wenn ich will, vertrau mir, ich kann bis ins letzte Detail. Das war ein starkes Erlebnis. Wenn ich jetzt am Ende zurückschaue, sage ich, wow Gott, Hammer. Aber währenddessen fühlte sich das anders an. Ein Detail, was ich heute Morgen vergessen habe oder vielleicht nicht sagen sollte, sage ich jetzt aber. Ich war dann in der Phase des Schmerzens bei einer Therapeutin, die Massage macht, die Osteopathen, genau, die auch wirklich einen guten Ruf hatte, die auch Christ war oder ist. Und sie hat mich massiert, hat mich behandelt und versucht, den Schmerz irgendwie rauszukicken, aber es ging nicht. Und sie war nach der Behandlung in der Phase, wo ich dann schon im Krankenhaus war, mit meiner Frau im Kontakt und sie sagte ihr dann ganz ehrlich, Olga, Viktor sitzt auf dem Thron. Und Gott holt ihn da gerade runter. Einfach, sie kannte mich gar nicht. Einfach eine Aussage, die sie so im Herzen hatte, die sie sagen sollte. Hat mir meine Frau damals nicht gesagt. Ich könnte das nicht einordnen. Und mit Thron ist nicht gemeint, ich glaube, ich kann behaupten, ich bin kein arroganter und stolzer Mensch. Das ist jetzt nicht mein Hauptproblem. Aber was Thron für mich war, ist eben so Selbstständigkeit. Ich gehe ganz stark immer von mir aus. Ich bin Handwerker vom Beruf gewesen. Ein paar andere Faktoren vom Typ her einfach, ja, geht nicht, gibt's nicht, irgendwie machen wir es schon. Und Gott war tatsächlich so Ergänzung für mich. So ganz bewusst aus der Abhängigkeit heraus zu leben, ja, theoretisch, aber praktisch doch oft nicht. Und Gott gebrauchte diese Erlebnisse, wo noch manch anderes dazu gehörte, um mir das eben beizubringen. Victor, du bist abhängig von mir. Du bist wirklich abhängig. Und Gott hat auch zu mir durch die Bibel gesprochen in der Phase, und da möchte ich jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Es war auch so, dass ich viele Dienste absagen musste, weil ich es einfach nicht geschafft habe, weil ich krank war. Aber eine Sache habe ich dann doch, also eine auswärtige Sache haben wir dann doch gemacht. Und zwar habe ich ein Paar getraut, das wir mit Olga, mit meiner Frau zusammen zur Ehe hin begleitet haben. Und als ich sie dann fragte, was habt ihr für ein Trauvers, dann kamen sie mit Johannes 15, Vers 5 um die Ecke. Wo Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reichlich Frucht. Und ich dachte in dem Moment, toll, was soll ich denn jetzt darüber sagen? Ihr in mir und ich in euch, konnte damit nichts anfangen. Theoretisch ja, aber praktisch habe ich es nicht leben können. Ich stand neben der Spur und bin auch nicht so ein Richtigkeitenprediger, da bin ich zu wenig Theologe, bin ich auch ein bisschen dankbar drum. Ich konnte sagen, Gott, ich kann das nicht, was soll ich sagen? Und da war ich, das war während der, also gedanklich war das jetzt die Phase während der Reha, wo ich dann am Walken war und fragte, Gott, was soll ich zu diesem Text sagen? Ich habe nichts zu sagen. Und dann kam so der Gedanke, Victor, schau mal, wie es den Leuten damit ging, die das live, ganz live von Jesus damals hörten. Und da musste ich an Petrus denken, einen der Jünger Jesu. Wie ging es ihm mit dieser Aussage? Wie hat er das gelernt? Saß er dort in den Reihen oder so ganz bequem beim Angeln oder Fischen und im Boot und Jesus erzählt das so nebenbei und er sagt, ei, ei, Captain, und ich habe verstanden. Wie hat Petrus gelernt, aus dieser Gnade, aus dieser Abhängigkeit zu leben? Ich habe sein Leben mal gescannt und das war für mich so ermutigend und ich will euch mal auf diese Reise mitnehmen. Ein paar Passagen aus seinem Leben vorlesen und ihr werdet merken, wie Petrus gelernt hat. Ich fange mal in Matthäus Kapitel 14 an. Matthäus 14, Vers 28 bis 31. Eine ganz bekannte Situation. Die Jungs sind in der Not. Die Wellen, das Meer, der See ist aufgebraust. Und dort ist auf einmal eine Gestalt. Und Jesus und Petrus denkt, wow, vielleicht ist es der Messias, der Herr. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl du mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Petrus ist mutig, versinkt aber auf halber Strecke. Was wäre jetzt rückblickend besser gewesen, doch im Boot zu bleiben oder diese Klatsche zu kassieren? Und Jesus ist dort auch nicht sehr sanftmütig, ist jetzt nicht so der Seelsorgertyp, sondern direkt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du, Petrus? Er verschönigt das nicht, er ermutigt ihn nicht, sondern stellt ihn eine ganz knallharte Frage. Und jeder im Boot wusste, typisch Petrus, Großmaul, Vollidiot, halt einfach mal die Klappe, immer vorne weg. Und so fühlte sich das an, richtig mies. Eine andere Passage. Matthäus Kapitel 16, Vers 15 bis 18. Jesus fragt, hey, was denken die anderen über mich? Wer bin ich? Und dann fragt er die Jünger, die da bei ihm waren. Und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat es dir offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Was für ein Zuspruch. Hier sind so viele Details drin, wo man sagen kann, auf einen höheren Sockel kann man jemanden gar nicht stellen als Ermutigung. Du bist Petrus, mit dir werde ich Gemeinde bauen. Das, was du jetzt gesagt hast, hat dir der Vater im Himmel offenbart. Eine Begegnung mit Gott. Du bist gesegnet und mit dir beginnt die Zukunft. Mit dir werde ich Gemeinde bauen, Petrus. Was für ein Zuspruch. Und Petrus wusste das. Ja, ich will. Ich will. Das war so ganz stark in seinem Herzen. Und Jesus ermutigt ihn. Er nennt ihn beim Namen. Vor den anderen. Aber es gibt eine andere Situation. Einige Momente später. Da ist nicht viel Zeit dazwischen. Und wir lesen diese Geschichte in Markus Kapitel 8, Vers 32 bis 33. Jesus spricht dort von seinem Leiden, von seinem Sterben. Petrus kann das nicht einordnen. Und der Text sagt, da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Mitten ins Gesicht. Bah. Geh weg von mir, Satan. Was du jetzt denkst, ist menschlich. Du störst mich. Ich will dich nicht sehen. Verschwinde. Diese beiden Dinge so direkt nebeneinander. Was denn jetzt? Eine andere Passage. Markus Kapitel 14, Vers 37. Jesus spürt die Enge in seinem Herzen. Er weiß, was dort auf ihn zukommt. Er nimmt seine drei engsten Begleiter mit als Unterstützung. Er geht beten, ringt dort mit seinem Vater. Kommt dann zurück und wenn ihr die Bibel kennt, wisst ihr, was geschehen ist. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Alle drei. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Einmal, eine einzige Stunde? Du gehörst zum Kreis derer, Petrus, die ich ganz nah bei mir brauche. Und das habe ich jetzt deutlich signalisiert, oder? Das hast du gesehen, oder? Das hast du gespürt, oder? Und jetzt nicht einmal eine einzige Stunde, Petrus? So war's. Er gehörte zum engsten Kreis, aber er schläft ein, wenn er gebraucht wird. Ist nicht zur Stelle. Dann auch wiederum ein paar Momente später. Dort kommen dann die Diener des hohen Priesters, Soldaten. Es wird laut, es wird gefährlich. Und Petrus ist hellwach. Johannes Kapitel 18, Vers 10 und 11. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, nicht trinken? Petrus ist ein echter Kämpfer, aber er kämpft nicht richtig. Jetzt hat er gedacht, jetzt Herr, ich bin wirklich zur Stelle. Ich tue alles, um dich zu schützen. Um dir den Rücken frei zu halten. Ich tue alles. Er war ja nicht blöd. Er hat ja gesehen, wer dort noch alles war. Und Jesus sagte ihm, Petrus, du kämpfst falsch, steck dein Schwert weg. Was denn jetzt? Wie lernt dieser Petrus denn, aus der Gnade zu leben, aus der Abhängigkeit das Richtige zu tun? Wie denn? Wie denn? Ich glaube, es gab ein Schlüsselerlebnis im Leben von Petrus und weshalb wir heute über ihn als Vorbild reden und weshalb damals Gemeinde entstanden ist. Es gibt ein Schlüsselerlebnis. Das ist die letzte Passage, in die ich euch mit reinnehmen möchte. Lukas Kapitel 22, Vers 31 bis 34. Das ist nochmal ein bisschen zurück. Dort ist Jesus im Kreis mit den Jüngern und sagt dann Simon, nochmal Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Konzentration auf euch, Simon. Der Satan wird euch prüfen wie den Weizen im Sieb. Und jetzt, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist ganz schön heftig, was hier passiert. Jesus sammelt die Konzentration der Jünger und sagt, es wird eng, Jungs. Und Petrus, für dich muss ich beten, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Das war eine Klatsche, mitten ins Gesicht. Und Petrus braust auf und sagt, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und das meinte er wirklich so. Das war nicht so dahergesagt, das war seine zutiefst feste Überzeugung. Ich bin mit dir bereit, ja, in den Tod, ins Gefängnis zu gehen. Und Jesus sagt ihm das schlimmste Versagen voraus, das er sich vorstellen konnte. Ich sage dir, doch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Das ist wirklich das schlimmste Versagen, das Jesus diesem Petrus voraussagt. Wenn man das bewerten möchte, schlimmer als Ehebruch und Mord zusammen. Dreimal zu leugnen, dass Petrus Jesus nicht kennt, geht gar nicht. Und das meinte er auch so. Aber Jesus sagt es ihm voraus. Und wenn ihr den Text weiterlest, dann geschieht das so. Genau so. Dann lese ich Vers 61, das ist so eine Dramatik da drin. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an, als der Hahn krähte. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte vor bitterer Verzweiflung. Das ist so richtig heftig. Jesus schaut ihn an, er sucht den Blickkontakt. Die direkte Konfrontation, eine emotionale Begegnung, so mitten ins Herz. Petrus, hab ich's dir gesagt? Siehst du? Siehst du? Dreimal geleugnet, dass du mich nicht kennst. Heftig. Richtig heftig. Trotz Vorwarnung. Schlimmer geht's nicht. Und trotzdem steht der Gedanke oder die Verheißung oder der Wunsch Jesu, Petrus, wenn du dich dann bekehrt hast, wenn du dann rausgekommen bist, wenn du wieder auf Spur bist, geh, stärk den Glauben deiner Brüder. Hat er ihm vorher gesagt. Hat Petrus in dem Moment nicht mehr realisiert. Das, was ihm vor Augen stand, war die Enttäuschung, der Frust, das Bittere. Das Tiefer geht nicht mehr. Und er geht raus und weint wirklich vor bitterer Verzweiflung. Gott sei Dank hat die Geschichte hier kein Ende. Sie geht weiter. Ja, Jesus wird gekreuzigt und er steht wieder auf aus den Toten. Das feiern wir in den nächsten Tagen. Was ganz Besonderes, aber in dem Moment wussten Petrus und die anderen Jünger das noch nicht. Sie begegnen nur einem komischen Mann am Ufer, der sagt, ey, werf die Netze mal auf der anderen Seite raus. Hä? So nach einer Nacht, so ähnlich wie Jungschar hier übernachten und nicht wirklich schlafen. Fahr einfach mal aufs Meer und auf See und mal von der anderen Seite. Ja, sie machen's. Sie machen's einfach. Und erleben ein riesengroßes Wunder. Und Petrus ahnt, der Mann am Ufer ist Jesus. Und was wäre jetzt die natürliche Reaktion? Weiter zu fischen. Nicht ans Ufer zu paddeln. Die Blamage, dieses Bittere ist immer noch präsent. Das ist nicht mal eben abgetan. Aber Petrus schmeißt sich ins Wasser. Er schwimmt ans Ufer. Er will zu Jesus. Warum? Weil er einen Jesus kennt voller Gnade und Wahrheit. Es gibt so in Johannes Kapitel 1, Vers 12 oder 14, meine ich, diese Aussage. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und hier ist dieser Jesus in Person als Gnade und Wahrheit, der diesen Petrus trotz dieses Schmerzes, trotz dieses Versagens wieder zu sich zieht. Petrus geht in die Gegenwart des Herrn. Und was geschieht dann? Ich lese nicht vor, ich erzähle, weil ich kenne sie auswendig mittlerweile, diese Geschichte. Jesus stellt diesem Petrus drei Fragen. Und die erste Frage lautet, Petrus, liebst du mich mehr als all die anderen? Liebst du mich mehr? Und Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist die schwächste Form. Aber Jesus fragt nach der stärksten Form von Liebe. Liebst du mich mehr? Bist du der, der die letzte Meile mit mir geht? Der mit mir ins Gefängnis und in den Tod geht? Petrus, bist du das? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du kennst den Wunsch. Das möchte gern. Dann stellt Jesus die zweite Frage. Petrus, liebst du mich? Hast du die Entscheidung getroffen, mich zu lieben? Nicht so ein Gefühlsding, so eine Dusselei, mal mehr, mal weniger, so verliebt sein in Jesus auf irgendeinem Worship-Konzert, sondern so wirklich so eine Willensentscheidung. Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt wieder, nur Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus geht komplett auf Augenhöhe. Das ist der Gänsehautmoment. Jesus fragt das dritte Mal, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Und Jesus sagt ihm, folge mir nach. Weide meine Lämmer. Stärk den Glauben deiner Brüder. Jesus versöhnt Petrus mit seiner Biografie. Jesus, und ich glaube tatsächlich, hilft Petrus, sich selbst zu vergeben. Er hat dreimal geleugnet. Und Jesus stellt ihm diese Frage dreimal, damit es nichts, auch gar nichts gibt, was irgendwie zwischen den beiden steht. Sagt Petrus, ich will dich. Ich will mit dir Gemeinde bauen. Aber nicht mit dir, dem starken Petrus, dem hau drauf und stell dich nicht so an, Typen, sondern den schwachen Petrus, der das Schlimmste getan hat, das er sich vorstellen konnte. Nee, der sich das nicht vorstellen konnte. Ich habe mich dann gefragt, was sind Petrus' letzte Worte in seinen Briefen? Was sind die letzten Worte des Petrus? Er hat zwei Briefe geschrieben, war viel unterwegs, hat gepredigt. Und dieser Vers ist wirklich bemerkenswert, wenn man seine Biografie kennt. Dort lesen wir, er schreibt zu den Christen in Not, lasst statt, Kapitel 3, Vers 18, 2. Petrus, lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Ihm gebührt die Ehre, jetzt und in dieser Zeit und dann am großen Tag der Ewigkeit. Lasst stattdessen euer Leben immer mehr von der Gnade bestimmen. Das ist fruchtbare Gnade. Gnade, die bestimmt. Gnade, die Auswirkungen hat in unserem Tun, in unserem Denken, in unserer Selbstwahrnehmung, in unserer Identität, in unserem Wert. Gnade, die uns da abholt, wo wir stehen, zerbrochen und klein, schuldig. Aber dann fruchtbar wird, weil Jesus in uns ist. Und nicht als theologische Richtigkeit, sondern als Person, mit der wir eine Beziehung pflegen, so wie er es hier sagt, und lernt Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, immer besser kennen. Jesus ist keine Theologie, die wir einmal verstehen und einsortieren können. Jesus ist Person, er ist Beziehung, an dir und mir interessiert. Und was zwischen uns steht, kann, zwischen Jesus und dir und Jesus und mir stehen kann, das ist unsere Selbstgerechtigkeit, ist unser Stolz, ist unsere Arroganz, ist unsere Selbstständigkeit, ist was auch immer. Es gibt einiges, was dazwischen stehen kann. Wo wir die richtigen Worte wählen, wenn wir miteinander reden, aber wo es nicht in uns lebt. Ich wage auch jetzt nochmal laut zu denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so Christsein in unserer Zeit wahrnimmt, hier im Oberbergischen und darüber hinaus. Es gibt viel Gutes, aber auch zu viel, was einfach nur ätzend ist. Was schwach ist, was zum Kotzen ist. Was so möchte gern ist. Vielleicht sogar professionell auf der einen Seite, aber irgendwie doch hohl und leer. Ich bin nicht überzeugt davon, dass wir aus der Fülle Gottes leben momentan. Ich glaube, da ist mehr drin. Und ich frage mich, wie kommen wir dahin? Wie kann Erweckung geschehen, nach der wir uns vielleicht sehnen? Und meine bisherige Antwort ist, sie fängt bei uns an. Sie fängt bei dir an. Indem wir aufhören, geistliche Klugscheißer zu sein, die theoretisch richtig denken, sondern die anfangen, neu zu suchen. Die anfangen, ehrlich in den Spiegel zu schauen und sagen, ja, ich habe nichts. die aus der Vergangenheit lernen, die Rückschläge, das Versagen vielleicht, der Schmerz des Lebens. Nicht einfach schnell erklären, den Weg abkürzen und weiter geht's, sondern sich dem stellen. Was will Gott? Gott, was willst du mir sagen? Und das war für mich der beste Rat, den mir mein geistlicher Mentor geben konnte, mein geistlicher Vater. Er sagt, Victor, halt das aus. Verkürz nicht den Weg. Was will Gott dir sagen? Versuch nicht einfach jetzt ein bisschen mehr die Bibel zu lesen. Was will Gott dir sagen? Und ich stehe heute hier als Zeuge, dass Veränderung möglich ist. Meine Perspektive hat sich verändert. Aber zunächst einmal auf mich, auf das, wovon ich ausgehe. Und ich behaupte, es gibt so viel, wo wir erstmal von uns ausgehen und wo Gnade so ein Beiwerk ist. Ich wünsche mir, dass Gnade wirklich die Grundlage wird unseres Denkens und unseres Umgehens miteinander. Mich prägt diese Erfahrung, die ich machen durfte. Ich bin längst nicht fertig und stehe hier nicht einer und sage jetzt, ich habe es gecheckt. Aber ich sage, ich möchte Sehnsucher sein und ich möchte Sehnsucher bleiben. Sehnsucher ist für mich so ein Begriff für einen Menschen, der mehr Fragen als Antworten hat. Und zwar ehrliche Fragen. Hey, unsere Theologie war noch nie so differenziert wie heute, oder? Wir hatten noch nie so viele gute Lehrer wie heute. Noch nie, wo wir so schnell auf Theologie, auf Wissen zurückgreifen konnten, können. Wirkt sich das aus? Ja. Aber es ist nicht das Entscheidende. Wenn wir vorher keine Fragen haben, dann bringen die Antworten nichts, die wir bekommen. Und deswegen ist es mein Anliegen, dich herauszufordern und dich zu fragen, hey, was sind deine Lebensfragen? Suchst du nach Jesus und nach der Gnade Gottes so wirklich in deinem Leben als Grundlage, ohne der du nicht kannst und ohne der du nicht willst? Ich habe den Eindruck, die wirklich wichtigen Dinge lernen wir nicht ohne Schmerz. Die wirklich wichtigen Dinge, die sind hart, die fordern uns heraus, sie bringen uns an unsere Grenzen. Bleib dran in der Schule Gottes. Bleib dran. Hake es nicht einfach ab, sondern frag dich, was will Gott mir sagen, damit es mehr Sehnsucher in unserem Land gibt, die einen Unterschied, die wirklich einen Unterschied machen. Die wirklich einen Unterschied machen. So diese Aussage, Victor sitzt auf dem Thron, Gott holt ihn da gerade runter, es ist so eine harte Aussage gewesen. Ich habe mich in dem Moment erschreckt, als Olga das sagte, dass sie den Eindruck hatte, es hört sich so, bah, das will ich nicht sein. Und doch, ich war es. Wo sitzt du auf dem Thron? Wo will Gott dich runterholen? Vielleicht schon länger und du willst es nicht. Ich lade dich ein, dich der Gnade Gottes, dieser persönlichen, dieser fruchtbaren Gnade zu stellen. Geh den Weg mit Gott. Vielleicht zwei Elemente, ist ja ein persönlicher Gottesdienst hier, die bei mir noch dazu kamen jetzt im Nachhinein, warum ich heute begeistert hier stehe und von dieser Gnade predige. Gott hat mir auf der einen Seite so dieses Harte gezeigt, meine Abgründe. Aber auf der anderen Seite, ich erwähnte schon, das Sola war wirklich ein Geschenk in der Phase. Und es gibt noch zwei andere großartige Ereignisse in unserem Leben. Das eine war die Sola-Deutschland-Tour. Ich bin 13.000 Kilometer gefahren ohne Stau. Das ist viel. Und ich bin ab und zu nachts gefahren, aber längst nicht immer. Und ich bin die A2 gefahren, ich bin die A5 gefahren, ich bin die A8 gefahren, die ganze Achse. Da ist nicht immer, aber oft Stau. Und auf der anderen Seite war auch immer wieder Stau. Und ich bin gefahren ohne Stau. Ich habe mich gefragt, Gott, wie soll ich das einordnen? Wie anmaßend wäre es zu denken, hier kommt Victor Klaassen und Gott macht mir den Weg frei. Also wie bekloppt muss man sein? Das wollte ich nicht denken und trotzdem war es so. Ich bin gefahren und hatte keinen Stau. Und als ich dann über 10.000 Kilometer war, kam noch ein Teil dazu. Als die Tour nämlich losging, also seit Beginn der Tour, fiel die TMC-Funktion beim Navi aus. Also, dass du die aktuellen Stauinfos reinbekommst und dir das Navi eine Alternativroute vorschlägt. Das ist sehr bequem. Das Ding fiel einfach aus. Und ich habe mich geärgert, gedacht, okay, muss ich mir Neues kaufen, weil ist ja schon so ein bisschen Strecke, die ich da vor mir hatte, habe ich nicht gemacht, ich brauche das nicht. Trotzdem war das so ein Unwohlgefühl. So, als ich jetzt über 10.000 Kilometer war und mich damit natürlich auseinandergesetzt habe, was soll das jetzt, wie ordne ich das ein? Weil auf der anderen Seite wollte ich auch nicht undankbar sein. Habe ich gesagt, okay Gott, wenn das Ding nachher wieder funktioniert, einfach so, wenn die Tour zu Ende ist, dann glaube ich, dass du mir etwas Persönliches mit dieser staufreien Tour sagen möchtest. Ich bin den letzten Kilometer gefahren, staufrei. Die Krönung war, die letzte Tour war von Würzburg, die A3, nachmittags, freitags, von da nach Hause, ohne Stau. Und das Ding ging immer noch nicht. Dann bin ich ein paar Tage später mit meiner Kollegin, mit der Tine Hütter, woanders hingefahren, zum Solarleitungsteam nachtreffen. Ich sage, Tine, setz dich ins Auto, schau aufs Navi. Wenn das Ding dort rechts gleich funktioniert, dann geschieht wahrscheinlich ein Wunder. Und vom Typ her müsst ihr wissen, also wenn der Tank im Auto leer ist zum Beispiel, dann bete ich nicht. Also dann weiß ich als, ne, wenn der letzte Tropfen durchgelaufen ist, dann muss ich tanken. Sorry, aber da muss ich tanken, eigentlich schon vorher. Ne, so, das fällt mir schwer bei so technischen Geräten. Wenn das Ding kaputt ist, dann bete ich nicht, dass Gott das heile macht. Ich schmeiße es weg und kaufe ein neues. Also tick ich einfach. Dann sage ich, okay Gott, ich will das als Geschenk annehmen, aber sorry, wenn ich jetzt unverschämt bin, zeig es mir. Und wirklich genau so war es. Das Ding sucht, findet und funktioniert wieder. Seitdem bisher. Und ich bin in unterschiedlichen Autos gefahren. Das war nicht so Wackelkontakt mal und so, sondern ich habe das geprüft. Woran liegt das? Seit Ende der Tour ging das Ding wieder. Deswegen nehme ich das als persönliches Geschenk an. Das ist der Hammer. Das war, und Olga hat für mich gebetet, so für eine Gotteserfahrung auf dieser Tour. Gott hat es geschenkt. Auch der Umstand unseres vierten Kindes ist für uns ein Geschenk. Ein ganz besonderes Geschenk, wo Gott unsere Grenzen sprengt und wirklich sagt, Victor, ich bin gnädig, ich bin gütig. Ich kann mehr tun, als du denkst. Wirklich mehr. Check das endlich. Und vertrau meiner Gnade und nicht deiner Erfahrung und deiner Initiative oder was auch immer. Vertrau mir. Und dazu möchte ich euch einladen. Mehr Vertrauen. Mehr Abhängigkeit aus der Gnade Gottes. Ich mache jetzt einfach mal ein Komma. Weiß nicht, was das für dich bedeutet. Denk es weiter. Ich will dich anstoßen. Gott mit dir.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.